Dann begrüße ich auch alle zu unserem neuen Durchgang dieses Jahres. Wir wollen einen allgemeinen Parashashi-Ur starten, wo ich meistens einfach ein Thema aus der Parasha auswählen werde, das wir uns anschauen. Ich möchte heute auch ein bisschen die Struktur der Parasha durchgehen, weil es der Anfang eines Chumashs ist. Und dann wollen wir uns an einer Stelle etwas genauer anschauen. Wir wollen uns ein bisschen anschauen, welche Frauen wir vorfinden in der Parasha. Und zwar die Frauen natürlich auch in Beziehung zu ihren Männern, so solche vorhanden sind, was aber meistens der Fall sein wird. Und wir wollen dabei auch darauf achten, ob die Frauen, die wir vorfinden, einen Namen haben oder wann sie mit Namen genannt werden und wann sie nicht mit Namen genannt werden. Da werden wir ein bisschen ins Detail gehen. Aber abgesehen davon möchte ich einen allgemeinen Überblick auch machen, weil immerhin ist das der Anfang der Tora und der Anfang eines ganzen Chumashs. Und darum frage ich einmal in die Runde, wenn wir sagen, wir lesen Chumash Bereshit. Wir haben hier fünf Chumashim und jedes Chumash hat offensichtlich ein bisschen einen eigenen Charakter. Es hat einen Sinn, dass das auch fünf verschiedene Bücher sind. Das ist nicht nur aus praktischen Gründen, wie wir das eventuell kennen bei Büchern des Tanach, wo wir sagen, es gibt Könige 1 und 2, dann hat das überhaupt nichts zu bedeuten, außer dass die Papyrusrolle nicht größer war, auf der man es geschrieben hat. Sondern hier ist es bei den Chumashim ja so, dass das sehr wohl etwas zu bedeuten hat, dass das auch verschiedene Schwerpunkte pro Buch sind. Und jetzt frage ich mal euch, was würdet ihr vorschlagen? Ich sehe, die meisten Mikrofone sind stumm, also einfach ungeniert Mikro einschalten und sagen, was würdet ihr vorschlagen? Ist das Thema in Chumash Bereshit, im ganzen Chumash Bereshit, vom Anfang bis zu am Schluss stirbt Jakob und ist Josef da. Was ist das Thema? Was ist der rote Faden, der sich durch das ganze Buch durchzieht? Man kann übrigens behaupten, dass wir einen Hinweis im letzten Schiur gehört haben dazu, wenn man will. Keine Vorschläge. Wenn man sich die Geschichten in Chumash Bereshit anschaut, dann ist das so ein bisschen wie ein Auswahlprozess. Zunächst einmal haben wir Adam und Chava im Gan Eden, das funktioniert dann nicht. Dann haben wir Adam und Chava in der Welt. Dann haben wir die Familie von Noach. Das funktioniert aber dann eigentlich auch nicht so hundertprozentig. Dann bekommen wir Abraham und seine Familie. Innerhalb der Abrahamsfamilie haben wir, wer wird jetzt wirklich die Linie, die das Erbe übernimmt? Und am Schluss von Chumash Bereshit haben wir die 12 Stämme aus den 12 Söhnen Jakobs. Da wissen wir dann, aha, das ist jetzt das jüdische Volk. Also Chumash Bereshit erzählt uns eigentlich insgesamt, wie kommt es dazu, dass es Am Israel gibt? Wie kommt es dazu, dass es ein jüdisches Volk gibt? Wie hat sich das entwickelt, dass gerade diese Familie in diesen Weg gegangen ist? So kann man einen Schwerpunkt in Chumash Bereshit sehen. Wir wollen ein bisschen durch den Text durchgehen. Ich mache uns einfach den Text von Chumash Bereshit auf. Ich nehme meistens, wie ihr schon von mir kennt, aus den früheren Shiurim, den Text von Mechon Mamre. Und ich tue das deshalb, weil hier sieht man besser im Unterschied zur Sefaria-Version. Sieht man hier besser, wo ein Absatz ist. Nicht, dass es Sifaria nicht auch hätte, aber dadurch, dass dort die Übersetzung so schön interlinear dazwischen steht, gehen die Absätze im Text optisch ein bisschen unter und man muss dort sehr genau schauen, ob man wieder mal ein P und ein Samech sieht. Und hier sehen wir es, glaube ich, ein bisschen besser. Darum werde ich jetzt dieses hier teilen. Moment. Jetzt haben wir den Text vor uns und können das gemeinsam ein bisschen besser durchgehen. Wir gehen jetzt nur ganz kurz am Anfang durch den Schöpfungsbericht durch. Wir werden dann mehr bei den Menschen uns aufhalten, weil ich habe gesagt, ich möchte anschauen, wo wir die Frauen vorfinden. Selbstverständlich haben wir zunächst einmal die 6 Schöpfungstage und den Schabbat. Und wir kennen das sehr gut, dass wir bei der Erschaffung des Menschen zunächst einmal die Stelle haben, wo wir Adam als Mensch haben und dann erfahren wir, er wurde männlich und weiblich geschaffen. Und da gibt es diesen berühmten Rashi, der einen Midrash zitiert, dass Adam und Chava zunächst einmal, da noch nicht Chava, sondern der Mann und die Frau, wie eine Doppelgestalt waren, die Gott dann auseinandergenommen hat, woraus wir lernen, dass beide eigentlich zusammengehören. Und die Idealsituation ist, dass Mann und Frau eine Einheit bilden. Das ist das, wo wir hier jetzt gerade angekommen sind, in Vers 24 und von Kapitel 2 bereits. Und dann haben wir die berühmte Geschichte im Garten Eden, die wir jetzt auch nur ganz schnell erwähnen, um uns zu erinnern, worum es geht. Wir haben, dass die Frau sich von der Schlange überreden lässt, von der Frucht zu essen. Wir haben dann ein kleines bisschen amüsante Situation, dass sie sich dann sehr menschlich verhalten. Zuerst versuchen sie sich zu verstecken und dann versuchen sie sich aufeinander auszureden. Der Mann sagt, ich war es nicht, die Frau war es, die Frau sagt, ich war es nicht, die Schlange war es. Da ist ein bisschen schon sehr viel menschliches Verhalten erkennbar. Und dass Gott dann den Menschen aus dem Garten Eden rauswirft. Hier, wenn der Mensch aus dem Garten vertrieben wurde, haben wir dann, der Adam yada et Chava ishto. Und der Mensch erkannte Chava seine Frau, das heißt, er hatte Verkehr mit seiner Frau. Und hier hat sie übrigens das erste Mal einen Namen. Hier hat sie einen Namen. Vorher ist es der Mann und die Frau. Und hier ist das erste Mal, dass wir die Chava mit Namen erfahren. Man muss nicht annehmen, dass die Menschen erst jetzt draufgekommen wären, dass sie Namen tragen. Aber hier ist es so, dass die Tora das erste Mal erwähnt. Im Kommentar von Samson Raphael Hirsch wird das durchaus so verstanden von Raf Hirsch, dass Chava immer schon Chava hieß. Aber hier ist es jetzt so, dass wir das erste Mal erfahren. Jetzt ist es ein Thema. Jetzt ist es ein Thema. Im Leben in dieser normalen Welt außerhalb von Gan Eden, wo es nicht mehr so ist, dass einfach alles wächst und man sich das noch pflücken muss, jetzt muss der Mensch hart arbeiten und das ist alles ein bisschen beschwerlicher. Jetzt ist es relevant, dass die Frau Chava heißt. Hirsch legt in seinem Kommentar Wert darauf, dass Chava heißt ja irgendetwas mit lebendig, das kennen wir. Aber er sagt, sie heißt nicht Chaya. Wenn sie heißen würde, die Lebendige, müsste sie Chaya mit Jud heißen. Und hier schließt das grammatikalisch als eine PL-Form und sagt, Chava meint nicht die Lebendige, sondern Chava meint diejenige, die Leben spendet, die Leben gibt, die Lebengebende. Und er versteht das durchaus auch in einem spirituellen Sinn. Dass Chava diejenige ist, die auch der künftigen Generation das Leben geben wird, im Sinne, dass sie die Kinder auch erzieht. Und dann haben wir gleich, kaum dass wir wissen, dass ihr Chava Chava heißt, haben wir, dass sie ein Kind namens Kain bekommt, wo wir den berühmten Satz haben, sie sagt, Kaniti ish et Hashem. Ich habe erworben einen Mann mit Hashem. Wir wissen, oder ich nehme an, weil ich habe es wahrscheinlich schon oft gesagt, wir wissen dass Liknot im Bibelhebräischen nicht einfach kaufen heißt. Übrigens auch nicht in rabbinischen Texten. Also wenn im Talmud Liknot vorkommt, dann heißt das nicht unbedingt automatisch kaufen mit Geld. Da gibt es manchmal Missverständnisse, sondern es heißt eigentlich etwas erwerben, wo man aus Grund irgendwelcher Kräfte, die man hat, das können auch die eigenen körperlichen Kräfte sein, das muss nicht Geld sein, hat man sich einen Anspruch erworben auf etwas. Und das ist das, was sie hier sagt. Und wir kennen das, glaube ich, dass man hier ein bisschen das Problem sieht, dass sie bei der Namensgebung Kain von Kaniti vielleicht ein bisschen zu übermütig ist, dass sie meint, ah, ich habe jetzt alles in der Hand. Und die Geschichte geht dann so weiter, dass wir feststellen, sie hat den Lauf der folgenden Ereignisse gar nicht in der Hand. Dann haben wir den Hevel. Wie wir wissen, wird Hevel nicht lange überleben und darum heißt er von Anfang an schon Hevel. Hevel, ein Hauch, ist das Vergängliche. Und wie wir im vorigen Shiur gerade gehört haben, hat den Menschen bisher her niemand gesagt, dass es eigentlich ein Problem ist, einen anderen zu schlagen oder einen anderen umzubringen, sondern es wird irgendwie vorausgesetzt, dass die Leute das schon hinkriegen. Und wir wissen, sie kriegen es gar nicht hin. Wir haben den ersten Mord in der Menschheitsgeschichte. Kain wird eifersüchtig, weil irgendwie das Opfer, das Korban, das er gebracht hat, nicht so gut angekommen ist beim lieben Gott wie Hevel. Und anstatt dass er überlegt, was habe ich falsch gemacht, was könnte ich besser machen, löst er das Problem damit, dass er seinen Bruder erschlägt. Und somit ist Hevel von der Bühne verschwunden und wir haben nur mehr Kain. Und jetzt möchte ich ein bisschen anschauen, was nachher kommt. Weil die Geschichte ist ja sehr bekannt. Also das ist ja etwas, was schon oft auch genauer angeschaut wird und was wir alles im Kopf haben, wo man auch Fragen hat, warum und wo Erklärungen dafür da sind. Aber jetzt kommt ein Teil, den schaut man meistens nicht so genau an. Und darum möchte ich einmal hier meinen Blick herwerfen. Was geschieht, nachdem Kain den Hebel umgebracht hat? Was geschieht dann? Wer will Vorschläge machen? Wer will ein bisschen zusammenfassen? Was geschieht dann eigentlich? Es gibt hier übrigens keine Todesstrafe, sondern Kain wandelt herum in der Welt. Und jetzt erfahren wir etwas über die Familie von Kain. Vers 17, Yud-Zayin, Vayeda Kain et Ishto. Kain erkannte seine Frau. Hier hat die übrigens keinen Namen. Bei Adam haben wir gesehen, Chava hat einen Namen. Die Frau von Kain ist einfach die Frau von Kain. Wir können beobachten, wenn man sich das in einem größeren Rahmen anschaut. Ein einzelnes Beispiel wäre jetzt vielleicht nicht aussagekräftig, aber man kann sich viele Beispiele anschauen und dann kann man den Eindruck bekommen, dass wenn in der Tora Frauen mit oder ohne Namen genannt werden, das sehr wohl etwas anzeigt über ihre Stellung in der Gesellschaft. Übrigens nicht anzeigt, dass diese Frau nicht wichtig gewesen wäre. Wir haben im Tanach Beispiele von Frauen, die sehr wichtige Dinge tun, die ohne Namen genannt werden. Also nicht das objektiv betrachtet, aus der Sicht der Tora, aus der Sicht des Tanach betrachtet, diese Persönlichkeit eine kleine Rolle hätte. Aber dass in der Gesellschaft, in der sie gelebt hat, sie nicht so eine Persönlichkeit war, der man einen Namen zugesteht. Und hier haben wir die Frau von Kain ohne einen Namen. Und sie hat Kinder, sie hat einen Hanoch, der ist der erste Städtebauer. Hier haben wir schon etwas recht Interessantes. Es kommen jetzt Dinge, dass die Menschen Städte bauen, dass die Menschen Industrie machen, dass die Menschen Werkzeuge und Musikinstrumente herstellen. Das haben wir in den folgenden Sätzen. Und das sind sehr schöne, konstruktive Dinge. Das sind auch Dinge, die man verschieden verwenden kann. Wir wissen, man kann irgendein Gerät aus Eisen verwenden als Werkzeug für etwas Positives. Man kann es verwenden, um einen anderen Menschen umzubringen. Also das ist jetzt nicht nur automatisch was Schönes, aber zunächst einmal klingt das nach sehr konstruktiven Sachen. Städte werden gebaut, Werkzeuge werden erfunden und das kommt tatsächlich aus der Familie von Kain, der da der Böse in der Geschichte ist. Also wir sehen hier vielleicht auch ein bisschen, dass es nicht automatisch so sein muss, dass weil der Familienvater vom Weg abgekommen ist, dass da nichts mehr wird. Obwohl wir eigentlich als größeren Rahmen in Chumash Bereschit natürlich immer diese Familienlinien haben, wo es offensichtlich schon wichtig ist, wo jemand herkommt. Aber hier sehen wir ein bisschen eine Relativierung dessen. Von Kain können Städtebauer kommen. Und er nennt dann die Stadt gleich nach dem Sohn, nämlich nach Hanoch. Dieser Hanoch hat jetzt auch Kinder. Er hat einen Erat und einen Mechujael und einen Mechiael. Und der hat einen Metushael. Und dieser Metushael hat einen Sohn namens Lemech. Am Ende von Vers 18 heißt er nur deshalb Lamech, weil das ein Sof-Pasuk ist. Also das ist die Betonung am Ende des Satzes. Der heißt Lemech. Aber die meisten von uns kennen das, dass wenn ein hebräischer Satz in der Tora oder auch bei Brachot kann es vorkommen, im Siddur, wenn der Satz endet, dann dehnt sich ein Vokal, damit man weiß, jetzt ist der Satz aus. Das ist so eine Melodie im Vers. Darum heißt er hier am Ende et Lamech. Aber wir sehen dann im nächsten Satz, gleich in Satz 19, dass er Lemech heißt. Vayikach lo Lemech shtena shim. Der Lemech hat zwei Frauen. Okay? Es steht ja hier auch noch längst nichts davon, ob ein Mann mehr als eine Frau nehmen kann. Also nimmt er sich zwei. Es fällt aber doch irgendwie auf, dass uns das erzählt wird. Es gibt hier einen interessanten Rashi, der einen Midrash zitiert. Also Rashi hat das nicht erfunden, sondern Rashi nimmt das aus Midrash Rabba zu Bereshit. Es fällt auf, dass hier die zwei Frauen irgendwie extra genannt werden. Wieso ist diese Information interessant? Wir hätten sonst in Parashat Bereshit oft einfach nur so die Stammbäume. Vielleicht genügt es doch, die Kinder des Lemech zu nennen. Hier haben wir zwei Frauen. Übrigens haben die auch beide wieder Namen. Die eine heißt Ada, die andere heißt Zilla. Okay, und die werden dann Kinder haben. Vatelet Ada et Yaval. Der Jawal ist der, der in Zelten und mit den Schafen ist. Mikne kann man verschieden interpretieren, was es heißt. Ich sage mal, es sind die Schafherden, das ist die häufigere Interpretation. Und der Bruder von ihm, also das andere Kind von der Ada, ist ein Juwal. Der ist derjenige, der die Musikinstrumente erfindet. Ist das nicht schön? Der Vater von allen, die Kinnor, ist eine Lyra. Genau genommen. Wir übersetzen es manchmal mit Harfe, aber solche Harfen wie heute gab es damals in der semitischen Kultur nicht, sondern eine Lyra. Und Ugaf ist jedenfalls irgendeine Art von Blasinstrument, so etwas wie eine Flöte oder irgendein Blasinstrument. Also wir sehen hier, es werden in der Menschheit erfunden Musikinstrumente sogar. Es kommt dann gleich die industrielle Produktion. Jedenfalls geht es jetzt weiter, wenn wir uns die Frauen anschauen. Also Ada hat diese zwei Kinder, Jawal und Juwal. Und Zilla hat auch Kind. Zilla Gamhi, dieses Gam wird sehr betont und da gibt es dann auch Kommentare, die hier einhaken. Sie hat geboren den Tuval Kain. Und dieser Tuval Kain ist derjenige, der alle möglichen Dinge schmieden kann, aus Kupfer. Es gibt eine Diskussion zwischen dem Rav Folger und mir, ob Nechoshet Kupfer oder Bronze heißt, also entweder Kupfer oder Bronze, und Barzell und Eisen. Und der hat eine Schwester, die Schwester von Tuval Kain heißt Naama. Hoppala, jetzt haben wir schon wieder eine Dame, nämlich die Naama. Bleiben wir ein bisschen stehen. Zu der Tatsache, dass hier zwei Ehefrauen vorkommen. Der Lemech hat zwei Frauen. Das ist anscheinend eher neu. Also zumindest in der Tora hatten wir es bis jetzt noch nicht. Er hat zwei Frauen. Und dann fällt auch noch auf, dass wir lernen, zunächst einmal hat die Ada Kinder und dann steht bei der Zille, sie hat auch Kinder. Und dieses auch schaut ein bisschen überflüssig aus. Und hier bringt Rashi einen interessanten Midrash wieder aus Bereshit Rabba, nämlich dass das einen Sinn hatte, wozu dieser Mann zwei Frauen genommen hat. Der Lemech hat sich zwei Frauen genommen, weil eine Frau wollte er haben, um mit ihr Kinder zu haben, und eine andere Frau wollte er haben, um mit ihr Spaß zu haben. Die sollte nicht unbedingt Kinder haben, sondern mit der wollte er sich so vergnügen. Das ist etwas, das es in der Menschheit gibt, dass es verschiedene Zugänge gibt dazu, was eine Partnerschaft sein soll. Und hier geschieht etwas, was sehr problematisch ist, dass die zwei Möglichkeiten, dass die Frau die Mutter der Kinder sein wird oder dass die Frau mit dem Mann Vergnügen haben wird, dass diese zwei Möglichkeiten aufgespaltet werden auf zwei verschiedene Personen. Ich würde nicht unterschätzen, dass das ein Thema ist, das in modernen Zeiten auch ein Thema sein kann. Und so wird erklärt, wieso die Zilla hier genannt wird mit sie hat auch geboren. Das war gar nicht geplant. Das war nicht geplant, dass die Zilla geboren hat, sondern die hätte eigentlich nur so schön sein sollen und die Kinder hätten von der anderen sein sollen. Und wen hat sie hier? Sie hat hier einen Buben namens Tuval Kain. Wir sehen hier, dass diese drei Burschen, die hier genannt werden, von Ada hatten wir Jawal und Juval. Und jetzt haben wir bei der Zilla einen Tuval Kain. Die haben sehr, sehr ähnliche Namen. Das macht es übrigens auch ein bisschen mühsam beim Lesen des Textes. Aber das muss ja auch einen Sinn haben. Da heißt einer Jawal, einer heißt Juval und einer heißt Tuval Kain. Das hängt ja wohl irgendwie zusammen. Es fällt noch etwas auf. Was fällt noch auf? Der Tuval Kain hat den Kain in seinem Namen. Jetzt ist er ja ein Nachkomme von Kain, also warum nicht? Warum kann nicht ein Kind, Enkelkind, Urenkelkind, egal, nach einem Vorfahren genannt werden? Also gerade in jüdischen Mishpuchos kennt man das sehr viel. Also warum soll der nicht Kain heißen? Er heißt Tuval Kain. Aber natürlich fällt dies auch auf. Das sind Dinge, mit denen sich Kommentare beschäftigen. Was hier eigentlich alles los ist. Und dann erfahren wir noch bei den Kindern von Zilla, dass der Tuval Kain eine Schwester hatte. Interessanterweise steht hier nicht das Kind von Zilla und Lemech, sondern es steht die Schwester von Tuval Kain. Ich meine, es ist klar, dass die von Zilla und Lemech kommt, aber so steht es nicht. Es steht nicht Lemechs Tochter oder Zillas Tochter, es steht die Schwester von Tuval Kain. Auch das ist etwas, was im Text auffällt. Also ich möchte ein bisschen darauf hinweisen, dass wenn Kommentare dann zu diesen Sachen etwas bringen, dass Kommentare sich da nicht einfach was Nettes ausgedacht haben, sondern die reagieren darauf, dass es im Text auffällig ist. Wieso steht da die Schwester von Tuval Kain? Kann da nicht stehen die Tochter von Lemech? Das ist eine Frage. Und dann heißt sie Naama. Das ist ein schöner Name. Naama. Welches hebräisches Wort ist das? Wie können wir das übersetzen? Naama. Versuchen wir das ins Deutsche zu übersetzen. Wie heißt sie, wenn sie Naama heißt? Was heißt denn Naim? Naim heißt angenehm. Naama ist also offensichtlich irgendwie eine angenehme, liebliche. Sie ist, das leitet sich ab von der Wurzel Naim, also Naam. Auf Arabisch heißt Naam übrigens ja, so eine Zustimmung, was aber auch im Grunde davon kommt, zu sagen, etwas ist mir angenehm. Auf Ivrit ist es angenehm. Naam. Schauen wir uns ein bisschen an, was verschiedene Kommentare hier machen. Zunächst einmal bleiben wir mal bei den Herren. Oder, nein, lassen wir das noch. Hier schieben wir uns das auf. Wir wollen uns die Herren auch anschauen. Aber bleiben wir bei den Damen. Wieso wird diese Naama hier erwähnt? Sie ist sogar so wichtig, dass sie einen Namen hat. Und jetzt verrate ich euch etwas, was ihr euch vielleicht auch gedacht hättet. Ich verrate euch, diese Naama kommt nachher in der Geschichte, zumindest unter ihrem Namen, nicht mehr vor. Und das fällt natürlich jetzt erst recht auf. Wenn das hier eine Einführung einer Person ist, die im nächsten Kapitel eine riesengroße Rolle spielt, dann wissen wir, warum das da steht. Also wenn wir später dort angekommen sind, dass die Kinder von Terach genannt werden und da gibt es einen Abraham, der damals noch Avram heißt, dann ist völlig klar, wozu der genannt wird, weil der wird eine riesengroße Rolle haben in den nächsten Teilen des Textes. Dieser Naama begegnen wir nicht mehr oder zumindest begegnen wir keine Frau, die Naama ausdrücklich explizit genannt wird. Die ganze Zeit kommt die nicht mehr vor. Also wozu steht das da? Es gibt einen interessanten Rashi Und Rashi zitiert hier wieder einen Midrasch, das tut Rashi übrigens sehr oft. Rashi hat die Dinge, die er sagt, ja nicht in der Regel nicht selbst erfunden, sondern er zitiert. Aber hier finden wir etwas ganz etwas Spannendes. Rashi zitiert nämlich manchmal etwas wählerisch. Und darum fange ich jetzt mit dem Midrasch an und nicht mit Rashi, weil es kommt vor, dass Rashi sich aus einem Text, der ein bisschen komplexer ist und der mehr als eine Möglichkeit anspricht, mehr als eine Interpretation bringt, sucht sich Rashi eine aus. Und das ist das, was hier passieren wird. Darum fangen wir hier am Anfang an. Ich bin jetzt in Midrash Rabba zu Bereshit, Parashat Chaf Gimel, Nummer Gimel. Kain. Ah, da haben wir zuerst etwas anderes. Dann haben wir die Naama. Tuval Kain Naama. Also zu dieser Stelle, die Schwester von Tuval Kain ist Naama, legt jetzt Midrash Rabba aus. In Midrash Rabba zu Bereshit finden wir Zitate von verschiedenen Chachamim. Also wir kriegen jetzt einen bestimmten, der etwas sagt. Amar Rabbi Abba Bar Kahana. Wir haben einen Rabbi Abba Bar Kahana. Das ist einer von den Gelehrten in Eretz Israel, die in Midrash Rabba zu Bereshit genannt werden. Der sagt, Naama Ishto shel Noachaita. Die Naama war die Frau von Noach. Wow. Das ist übrigens das, was Rashi dann zitieren wird. Er erklärt jetzt noch weiter. Lama hayu korin ota Naama. Warum hat man sie Naama genannt? Shehayu ma'aseha ne'imim. Denn ihre Werke waren naim, angenehm. Die Naama heißt deshalb Naama, weil sie Werke macht, die naim sind, die angenehm sind. Und sie ist so eine super Frau, in der Interpretation von Rabbi Abba Bar Kahana, dass sie die Frau von Noach werden wird. Wenn wir uns ein bisschen erinnern, wie es in Parashat Noach der Text weitergeht, dann fällt uns allerdings auf, dass dort einfach immer nur von der Frau von Noach die Rede ist. Da ist Noach und seine Frau und die Söhne und die Frauen seiner Söhne. Dort wird nie ihr Name genannt. Was der Midrash hier macht oder was Rabbi Abba Bar Kahana hier macht, ist, dass er hier zwei Probleme zusammenfügt, um sie zu lösen. Er beantwortet die Frage, warum erfahren wir von dieser Naama? Hier plötzlich steht, die Schwester von Tuval Kain war Naama. Was interessiert uns das? Er sagt, die muss eine wichtige, bedeutende Persönlichkeit gewesen sein. Wenn ich jetzt weiterlese im Text, welche wichtige, bedeutende Frau habe ich in nächster Zeit, wo ich noch dazu sagen könnte, dass er mir etwas naiv angenehm ist. Naja, die Frau von Noach, die wäre frei sozusagen. Das Interessante ist jetzt, dass der Midrasch hier nicht endet, sondern es gibt eine andere Interpretation. Rabbanan Amrei, die Rabbiner sagen, Naama acheret hatta. Nein, nein, das ist eine andere Naama. Die hat nichts damit zu tun. Velama hayu korin ota Naama. Und warum hat man diese Naama, die wir hier haben, die Schwester von Tubal Kain, Naama genannt? Avodat kochavim. Weil sie liebliche Sachen gemacht hat mit der Pauke, also mit dem Musikinstrument, für Avodat kochavim, für Götzendienst. Ui, das ist natürlich jetzt nicht schön. Das ist genau etwas anderes. Wir haben ja also zwei Lesweisen. Wir haben einen Rabbi Abba Bar Kahana, der sagt, na Amma, das muss die Frau von Noach sein. Und er sieht es überaus positiv. Sie heißt na Amma, weil sie naiv, weil sie angenehm ist. Und dann kommt eine Mehrheit von Rabbanan, die sagt, nein, 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 das geht sich nicht aus. Das ist nicht die Frau von Noach, sondern das ist einfach so eine Frau von Tubal Kain. Warum heißt sie aber jetzt Naama? Die Frage, die wir haben, ist ja, wieso steht dieser Name überhaupt da? Also müssen die Rabbanan auch eine Antwort haben. Warum heißt sie so? Was soll mir das sagen? Sie ist Naama. Und wir wissen aus dem Kontext, wenn wir die Stammbäume in Parashat Bereshit noch ein bisschen weiter anschauen, dass ja irgendwann der Götzendienst bei den Menschen begonnen hat. Und das wird hier zusammengefügt, dass man sagt, naja, sie hat ihre Fähigkeiten liebliche, angenehme Sachen zu machen, eingesetzt für den Götzendienst, der damals schon in Mode gewesen sein könnte. Wie kommen die Chachamim darauf, dass sie ausgerechnet eine Pauke verwendet hat? Naja, nicht so schwer. Wir hatten ja gerade vorhin einen Erfinder von Musikinstrumenten. Also ist bei deiner Amma schon eine gewisse Musikkultur da. Und sie wendet aber diese Musikkultur an für Sachen, die leider nicht das Richtige sind. Ein Kontext hier ist, dass wir auch in Midrash Rabba ein paar Sätze davor über den Tuval Kain finden, dass man diesen Tuval Kain nicht positiv sieht. Und die Frage ist jetzt, wenn man den Mann nicht positiv sieht, was heißt das, dass seine Frau eine Amma war? Wir haben gesagt, es fällt ihr auf, dass der Tuval Kain so wie Kain heißt. Und da gibt es Kommentare, wird übrigens auch von, ja, wird von Rashi gebracht. Rashi bedient sich hier sehr dieser Stelle in Midrash Rabba. Wird von Rashi gebracht und ist aus Midrash Rabba Bereshit, ein paar Sätze bevor wir gerade geschaut haben, dass Tuval Kain gewürzt habe, so wie ein Tavlin, wie ein Gewürz, Tawal, wie Tavlin, das Gewürz. Er habe gewürzt dasjenige, was der Kain gemacht hat, indem er es verbessert hat. Was hat Kain gemacht? Kain hat einen Menschen umgebracht. Tuval Kain wird uns hier präsentiert als derjenige, der aus Kupfer oder Bronze und Eisen, aus Metallen gute Instrumente herstellt. Also er verbessert das Werkzeug, mit dem man Menschen ermorden kann. Also das wird hier durchaus negativ verstanden, dass er das, was Kain noch händisch machen musste, Kain hatte nicht wirklich ein besonders gut geschmiedetes Schwert oder irgendwelche großartigen Lanzen zur Hand, sondern wird irgendetwas genommen haben, was gerade ausgereicht hat, um seine Tat zu vollbringen. Und Tuval Kain macht das jetzt professionell. Der stellt ordentliche Waffen her. Das ist natürlich kein sehr positives Image. Und dann ist die Frage, wenn steht, Achot Tuval Kaina Amma, seine Schwester war eine Amma, heißt das jetzt, obwohl sie diesen schlechten Bruder hatte, der seine Fertigkeiten dafür eingesetzt hat, wie man gute Mordwerkzeuge herstellt, ist sie eine Amma gewesen, die ihre Werke angenehm gestaltet hat, soweit, dass sie dann die Frau von Noach sein könnte? Oder sagen wir, ne, die Schwester, die wird so sein wie ihr Bruder. Und wenn der Bruder Mordwerkzeuge hergestellt hat, was könnten wir dann bei der Schwester Bösartiges finden? Na, sie hat liebliche Sachen für den Götzendienst gemacht. Das sind die zwei Interpretationslinien hier. Das ganz, ganz Spannende ist, dass in dem Text im Midrash Rabbah haben wir gesehen, dass das eine Einzelmeinung ist. Rabbi Abba Bar Kahana sagt, dass Naamah die Schwester von Noach war und dass sie gut war. Und es sind die Rabbanan, die sagen, nein, 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 das geht sich nicht aus. Die war eigentlich schlecht. Und normalerweise, also bei Midrash ist das eben nicht so. Aber wenn das jetzt zum Beispiel in einem Talmud wäre, dann würden wir annehmen, eine Einzelmeinung gegen die Chachamim gewinnen. Wir müssen ein bisschen aber bedenken, wenn so etwas in einem Midrasch zitiert wird, wenn da jetzt steht Rabbanan, ist damit nicht gesagt, ganz anders als in einer Mishnah, welcher Zirkel von Rabbanan das ist. Rabbanan ist eine Mehrheit von Rabbinern an dem Ort, wo dieser Text gerade herkommt. Und wir haben diejenigen, die ein bisschen Midrasch gelernt haben, kennen das vielleicht schon besser, dass in Midraschim Texte aufgeschrieben wurden, die sich ja zuerst mündlich bewegt haben. Und da ist es geografisch verschieden möglich, ob die Rabbiner jetzt, ich sage jetzt eine Hausnummer, die Rabbiner aus Jaffo sind oder die Rabbiner aus Akko sind oder die Rabbiner aus Tiberias sind, sondern dort, wo halt dieser Text als erstes in Umlauf gekommen ist, hat man gesagt, na, die Rabbiner. Und das heißt jetzt nicht automatisch, dass das jetzt wirklich die allgemein anerkannte Interpretation für alle Ewigkeit sein muss. Und Raschi nimmt sich hier heraus, die Einzelmeinung zu zitieren. Raschi zu dieser Stelle bringt uns, dass er sagt, wer einen Raschi zur Hand hat, kann das bei Gelegenheit nachschauen. Das ist Vers 4, Kapitel 4, Vers 22. Raschi sagt zur Nennung von der Amma, hi ischdoschel Noach, Punkt. Raschi hat die Überlieferung vorgezogen, das ist die Frau von Noach. Wir finden hier also etwas Überlieferungsgeschichtliches, sehr Spannendes, dass manchmal, wenn es mehrere Lesarten eines Textes gibt, sich im Laufe von Jahrhunderten, die eine Lesart vielleicht mehr durchsetzt als die andere. Ich habe ein bisschen nachgeschaut und zum Beispiel auch gesehen, dass der Radak auch dieser Linie folgt, dass Naamah die Frau von Noach ist und uns eigentlich nicht allzu viel darüber sagt, dass es eine andere Möglichkeit im Midrasch auch gegeben hätte. Allerdings bringt der Radak sehr wohl zwei Lesarten dieses Satzes, weil dem Radak ist bewusst, dass das Midrasch Agadah ist. Und er bringt sozusagen auch einen Pschat. Der Radak sagt zunächst einmal, Lamad Yaval. Daraus lernen wir, dass kein Bruder vorhanden war, so wie bei Yaval, sondern es war nur eine Schwester da und ihr Name ist Naama. Das ist jetzt keine sehr aufregende Erklärung, aber es ist natürlich eine Erklärung, die einmal sagen kann, was ist der ganz einfache Wortsinn im Text? Wir hatten bei Ada einen Jawal und wir hatten einen Bruder Juwal. Und jetzt haben wir bei Zilla einen Tuval Kain und jetzt würden wir auch erwarten einen Bruder. Kommt aber nicht. Kein Bruder, sondern eine Schwester namens Naama. Das heißt, wir lernen hier auch, mehr Kinder gab es nicht. Kein Bruder, das ist das, was der Radak als Pschat bringt. Und dann sagt der Radak weiterhin, und es gibt einen Midrasch, dass Naama die Frau von Noach war. Wenn wir noch ein bisschen bei diesem Midrasch bleiben, es gibt einen sehr schönen Kommentar auf Midrasch Rabbah, der heißt Yafet Tohar. Und der erklärt hier eine Kleinigkeit, nämlich was wäre das Problem, dass die Chachamim sind nicht einverstanden mit der Lesart von Rabbi Abba Bar Kahana, dass Naama die Frau von Noach ist. Also ist natürlich die Frage, warum nicht? Das ist so schön. Ist doch eine wunderschöne Erklärung. Was haben die Chachamim dagegen? Es gibt einen ganz einfachen sachlichen Grund, der dem Yefet Tohar aufgefallen ist, nämlich es geht sich chronologisch nur aus, wenn wir annehmen würden, dass die Naama schon ziemlich alt war, wie sie Noach geheiratet hat, weil eigentlich sind wir hier in den Generationen früher. Also das ist der Grund, warum das als Pschat nicht so gut funktioniert, weil wir dann ein Problem haben, dass Noach eine ziemlich alte Frau geheiratet hat. Wir können zwar sagen, dass damals die Menschen sowieso viel älter wurden, wir kennen das ja, dass erst nach der Flut die Altersbegrenzung kommt, aber es ist vielleicht doch nicht so schlüssig, dass Noach sich eine besonders alte Frau ausgesucht hat als Ehefrau. Und das geht als ziemlich einfache Erklärung durch, warum die Chachamim dem Rabbi Abba Bar Kahana widersprochen haben. Trotzdem hat Raschi dafür gesorgt, dass wir jetzt alle, weil die ganze Welt lernt bekanntlich Raschi, dass wir jetzt alle wissen, die erste Erklärung, nämlich Naama ist die Frau von Noach. Wenn wir jetzt sagen, okay, das muss ja nicht Pschat sein, das kann ja auch eine midraschige Deutung sein, wo wir sagen, wir lernen etwas aus dieser Geschichte. Was heißt das, wenn Naama die Frau von Noach ist? Zunächst einmal haben wir gesehen, die Interpretation, dass ihr Bruder möglicherweise kein guter Mensch war. Das ist auch schon eine Interpretation. Wir werden noch auf eine dritte Lesart kommen. Aber eine Möglichkeit ist einmal zu sagen, okay, wir lernen daraus, es ist nicht automatisch vorgegeben, Du kannst einen problematischen Stammbaum haben, Kain als Urvater haben. Du kannst einen Bruder haben, der sich auf die Herstellung von Kriegswerkzeugen spezialisiert hat. Und du kannst trotzdem ein guter Mensch sein. Das können wir aus dieser Naama lernen, wenn wir es so lesen. Und dann finde ich noch etwas ganz spannend. Wenn wir sagen, dass Naama die Frau von Noach war, dann heißt das, dass diese ganze Familie von Kain nicht völlig untergegangen ist, sondern dass aus der Familie von Kain jemand dabei ist, nämlich die Mutter derer, die die Flut überlebt haben. Also dann sehen wir, dass auch aus dem Stammbaum von Kain etwas rauskommen kann, eine Person rauskommen kann, die sich auf die Seite der Überlebenden der Flut geschlagen hat, indem sie Teil der Familie von Noach ist. Weil sonst, wenn wir das nicht annehmen, wenn wir die Interpretation annehmen, die in Midrash Rabbah von den Chachamim gegeben wird, dass die Naama einfach eine Person war, die ihre Fertigkeiten für Götzendienst eingesetzt hat, dann bleibt diese Kain-Linie ja verloren. Hier finden wir aber auch einen Grund oder eine mögliche Begründung, warum Interpretationen, es ist ja nicht nur Rashi, die Interpretation vorziehen, dass Naama die Frau von Noach war, weil dieser ganze Text hier, der Stammbaum von Kain, die zwei Frauen, was die alles gemacht haben und die Naama, das ergibt ja mehr Sinn oder ergibt vielleicht ein plastischeres Bild, wenn da auch eine Überlebende dabei ist, aus der für die Zukunft noch was wird. Mich erinnert das übrigens ein bisschen an solche Konstellationen, wie dass eine Ruth aus den Moabitern stammt, etc. Wir haben mehrere Beispiele im Tanach, wo aus einer sozusagen schlechten Ahnenlinie eine gute Persönlichkeit rauskommt. Und hier haben wir dann, also, wenn wir es so lesen, die Naama, die sich in die Familie von Noach eingliedert, obwohl die aus dem Stammbaum von Kain kommt und noch in ihrer engsten Familie, bei ihrem eigenen Bruder, möglicherweise nicht die freundlichsten Verhältnisse herrschen. Gut, das war Naama. Ich möchte noch anmerken zu dieser Stelle. Wir haben hier gesehen, diese Herren hier haben alle so ähnliche Namen. Und es fällt natürlich auch auf, dass die irgendwie zusammengehören dürften. Das ist ja nicht nur, um uns beim Lesen Stress zu machen, dass wir Jabal von Juwal unterscheiden müssen, sondern das soll ja wohl auch irgendeinen Sinn ergeben. Und es gibt einen Kommentar, der natürlich der beste Kandidat aller Kandidaten ist, wenn es darum geht, Wortwurzeln zu analysieren. Das ist der von Samson Raphael Hirsch, der das selbstverständlich thematisiert hat, dass Jabal und Juval und Tuval Kain, dass diese drei Namen alle von der gleichen Wurzel, nämlich von Jabal, kommen. Und dass die also drei verschiedene Dinge machen, die von einer gemeinsamen Wurzel stammen. Jabal ist eine aktive Form. Das ist einer, der irgendwie die Sachen einbringt. Wir haben gesagt, Mikne können die Herden sein. Man kann es aber auch von Kana ein bisschen breiter interpretieren. Das macht Hirsch, dass es was mit Erwerben zu tun hat. Der bringt was rein und das ist aktiv. Juval deutet Samson Raphael Hirsch als passiv. Das ist der, das, was eingebracht wurde, dann eigentlich bekommt und daraus was macht. Und in dem Fall macht er die Musikinstrumente, die schönen Künste. Und der Tuval Kain, wir haben gesehen im Midrasch die Erklärung, dass es etwas mit Gewürz zu tun hätte. Das ist aber eine sehr midraschige Lesart. Die Wurzel ist ja natürlich eher Jabal bei Tuval. Und Hirsch weist darauf hin, dass das Taf häufig ein Präfix ist, wenn es um die abstrakteren Tätigkeiten geht, nicht um die Person, sondern um die Tätigkeit. Und dann ist derjenige, der etwas produziert, der das, was Kain hinterlassen hat, in eine Produktion umformt. Hier schließt es allerdings nicht so negativ. Wir hatten das im Midrasch sehr negativ mit der Interpretation, naja, der Kain hat ja einen Menschen erschlagen. Der Tuval Kain perfektioniert das jetzt, indem er die besseren Waffen herstellt. Diese Linie geht hier überhaupt nicht, sondern er sieht ihn als einen, der Industrie und Produktion fördert. Und sieht dann auch die Naama, die Schwester, als diejenige, weil sie ja Naim ist, die das für sinnlich schöne Zwecke, das sinnlich schön war jetzt ein, das sinnlich schöne war jetzt ein Zitat von Hirsch, einsetzt. Und er sieht das aber nicht als Widerspruch. Er meint, der Tuval Kain könnte das durchaus gemeinsam mit seiner Schwester gemacht haben. Aber die Naama ist dann diejenige, die Sachen nicht nur für nützliche, funktionale Zwecke verwendet, sondern auch für das Schöne. Und hier schreibt dann in dieser typischen poetischen Sichtweise des 19. Jahrhunderts, der erste Zweck der Industrie ist die Nützlichkeit. Fortschritt ist es aber, wenn mit den Zwecken des Nützlichen die Zwecke des Schönen, mit der Industrie der Geschmack sich verbindet und so weiter. Also das ist auch eine mögliche Lesart, dass man hier gar nicht besonders böse Sachen unterstellt. Hirsch geht aber hier auch den Weg, ganz ohne auf den Midrasch Rücksicht zu nehmen, Hirsch geht hier auch den Weg, Naama positiv zu erklären, das jedenfalls. Also wir sehen, wie viel man daraus machen kann, dass uns in einem Satz ein Name begegnet, wo wir nicht wissen, wozu uns dieser Name begegnet. Vielleicht wollen wir noch ein bisschen durchschauen, was in Parashat Bereshit sich noch alles tut. Wir haben dann, nachdem die Kain-Linie uns vielleicht ja doch ein bisschen suspekt ist und Hevel tot ist, haben wir Gott sei Dank, dass es noch ein Kind von Adam und Chava gibt, nämlich den Schet. Und dann kommen bekanntlich all diese Stammbäume. Und am Ende all dieser Stammbäume kommen wir dann raus bei Noach. Am Ende von Parashat Bereshit, das ist dann schon im sechsten Kapitel, ich hüpfe da jetzt direkt hinein, 6, 8. Sieht dann, also Anfang des sechsten Kapitels, sieht dann Gott, dass die Welt in einem Zustand ist, dass das so wieder nicht funktioniert. Wir können auch hier wieder annehmen, dass das für den lieben Gott schon keine Überraschung gewesen sein wird, sondern dass er sich das im Vorhinein auch schon gedacht hat. Aber er hat es einmal durchgespielt, so wie die Situation im Garn Eden war. Und der Mensch soll selber drauf kommen, dass das nicht funktioniert hat. So sollte auch die Menschheit jetzt drauf kommen, so geht's nicht. Und wir haben hier dann schon Noach, wo es den interessanten Aspekt gibt, wenn Noach geboren wird, dass ihm schon vorausgesagt wird, dass er irgendeine Art von Trost liefern wird. Aber die Menschen wissen zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nicht welchen. Und das Ende unserer Parascha ist dann, dass Noach derjenige ist, der Chen be'enei Hashem findet, also Wohlgefallen in den Augen Gottes findet. Und daher werden wir dann nächste Woche erfahren, dass die Familie von Noach die Flut überleben soll. Und geblieben ist uns also jetzt die interessante Beobachtung, dass möglicherweise die Frau von Noach durchaus aus der Linie von Kain kommen könnte, womit beide Stränge, die von Kain und der Stammbaum von Schett, der eigentlich sozusagen die Guten sind in der Geschichte, dass die beide in die Familie von Noach eingeflossen sein könnten. Gut, das waren meine Anmerkungen für heute. Fragen, Anmerkungen, Ergänzungen, Einwände?
Danke.